Guten Morgen. Ja, ich freue mich, dass wir miteinander, heute ist es sehr hell, schön, wenn es Licht wird. Ich freue mich, dass du heute da bist, dass wir heute gemeinsam da sind und uns jetzt Zeit nehmen können, dass wir gemeinsam in sein Wort schauen und das, was wir jetzt auch in der ganzen Vorbereitung, in der Hinführung zur Predigt schon gehört haben, auch noch einmal im Detail aus Gottes Wort uns anschauen. Danke für eure gute Hinführung, Maren und das Musikteam. Wir wollen uns heute eine Stelle aus dem Alten Testament anschauen und es geht um das Thema, Jesus wird angekündigt. Und der Prophet Jesaja hat 700 Jahre bevor Jesus geboren worden ist, schon aufschreiben lassen oder aufgeschrieben und von Gott gesagt bekommen, was er tun wird. Er hat die Geburt und die Herrschaft von einem Kind angekündigt, das geboren werden soll. Und wir wollen uns in der Predigt Gedanken darüber machen, was das mit dir und mit mir heute zu tun hat. Warum das relevant ist, warum das dich betrifft und warum der Text auch für dich geschrieben ist. Ja, ich möchte noch beten, bevor wir in den Bibeltext in Jesaja 9, 5 und 6 hineinschauen. Himmlischer, ewiger Vater, wir beugen uns vor dir. Du hast Himmel und Erde erschaffen und alles, was darin ist. Und du bist in deiner liebenden, ewigen Gemeinschaft in Vater, Sohn und Heiligem Geist interessiert an uns und willst, dass wir an dieser Gemeinschaft, an dieser liebenden Gemeinschaft teilhaben. Und wenn wir jetzt in dein Wort hineinschauen, dann wollen wir dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst, dass wir verstehen können, was du sagen wolltest. Dass du uns die Augen des Herzens öffnest, dass wir das aufnehmen können, was du sagst, und dir vertrauen können. Sprich du bitte jetzt. Amen. Gut, wir lesen aus Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Ich möchte aus dem heutigen Text drei Gedanken für uns ableiten. Und es wird jetzt nicht eine genau detaillierte Abhandlung von dem Text selbst sein, sondern ich möchte wirklich, denke ich, an den Kern des Evangeliums gehen anhand dieses Textes und uns ausführen, was der große Plan Gottes war, von Ewigkeit her. Und wir werden da hören, dass Gott die Menschen liebt, dass der eifernde Gott, wie wir da hier lesen, sie für uns Menschen einsetzt, dass er tut, was er angekündigt hat, seinen Plan, den er von Ewigkeit her gefasst hat, zur Umsetzung bringt, entgegen allen Widerständen. Gott wird Mensch, um uns Frieden zu bringen mit Gott. Und wir werden uns da Gedanken machen müssen darüber, warum er Frieden bringen muss und was für Feindschaft das Problem zu Gott ist. Und dass Jesus gekommen ist, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Und zum Schluss, wenn wir die Frage bewegen, ist Jesus dein Friedefürst? Lass dich versöhnen mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus und lass den Fürst des Friedens, von dem wir da lesen, immer mehr über dein Leben regieren. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Gott liebt die Menschen. Der eifernde Gott, der setzt sich für dich und für mich ein. Gott hat uns durch Jesaja, wie wir da lesen, sein Kommen in die Welt angekündigt. Und wir lesen davon, dem Eifer des Herrn der Heerscharen, der das tun wird. Und mit Herr der Heerscharen wird Gott bezeichnet, weil er über alle himmlischen und irdischen Heere, über alle Macht gesetzt ist. Es gibt keine Macht, es gibt keine Autorität, die nicht Gott untergeordnet ist. Von so einem mächtigen Gott lesen wir da, von dem einen wahren mächtigen Gott. Jesus hat es ausgedrückt, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, indem er gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und dieser mächtige, dieser allmächtige Gott hat Interesse an dir. Und entgegen allem menschlichen, dämonischen, satanischen Widerständen erfüllt er seinen Plan, das, was er von Ewigkeit her vorgehabt hat. Er liebt die Menschen und will uns an seiner Gemeinschaft, die er in Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist von Ewigkeit her schon hat, teilhaben lassen. In allem geht es letztlich um seine Ehre und um seine Verherrlichung. Und der Prophet Jesaja spricht in diesem Textabschnitt genau genommen zum Volk Israel. Aber wir wissen, durch die Vorhersagen, die Gott dem Abraham, dem Stammvater des Volkes Israel, gegeben hat, dass Gott mit der Erwählung des Volkes Israel nicht nur das Volk selbst im Blick gehabt hat, sondern dass durch die Erwählung des Volkes alle Geschlechter, alle Nationen gesegnet werden sollen. Dass durch einen Nachkommen aus dem Volk Israel alle Nationen gesegnet werden sollen. Und daher können wir, denke ich, zu Recht sagen, der eifernde Gott, der Herr der Heerscharen, setzt sich für uns Menschen ein. Mit aller Kraft gibt er sich hin für dich und mich. Er tut, was er ankündigt. Er bringt zur Erfüllung, was er schon vor Erschaffung der Welt, wie wir in Epheser 1,4 lesen, an einen Plan gefasst hat. Er hat den Plan gehabt, in Christus, in Jesus, uns mit sich zu versöhnen. Er war nicht überrascht, überrumpelt von der Tatsache, dass die Menschen sich von ihm abwenden und ihm nicht vertrauen. Er hat gewusst, was es ihn kosten wird, wenn er Gemeinschaft mit uns Menschen haben wird, die ihm ähnlich sind. Er ist Liebe und Liebe ist nur möglich in Freiheit, in der Fähigkeit, sich für oder gegen einander zu entscheiden. Und Gott war klar, dass die Menschen misstrauen werden, ihn nicht lieben und folglich auch keine Gemeinschaft mit ihm haben können. Und ich denke, das ist der Grund, Gott hat im Garten Eden schon angekündigt, was er tun wird. Er hat der Schlange im Garten gesagt, dass ein Nachkomme von der Eva der Schlange den Kopf zermalmen wird. Und er hat auch damals schon gewusst, er persönlich als Gott, als Jesus, wird dabei nicht unbeschadet davonkommen. Der Satan wird ihm in die Ferse stechen. Und trotz diesem Opfer, das er, von dem er gewusst hat, dass er das bringen wird, hat er in seinem Eifer für dich und mich sie auf den Weg gemacht, hat sich ein Volk erwählt, um in deren Nachkommenschaft selbst Mensch zu werden. Und ich denke, dass er uns das so ankündigt, im Vorhinein, wie der Stefan schon eingangs erwähnt hat, historisch nachweisbar zuerst spricht und in Erfüllung bringt, kann uns auch wirklich eine ganz starke Bestärkung im Glauben sein, dass er der wahre Gott ist, weil kein Mensch kann die Zukunft so vorhersagen wie der Allmächtige, der letztlich sein Wort ist, hat Schöpfungscharakter. Wenn er was sagt, dann passiert es genauso. Sein Plan war es also, die Menschen mit sich zu versöhnen. Und er hat gewusst, dass er dadurch Mensch werden muss und den Frieden am Kreuz für uns erkaufen wird müssen. Wenn wir also von diesem Frieden sprechen, den Gott schaffen will, dann müssen wir uns natürlich zuerst auch Gedanken darüber machen, warum haben wir einen Frieden nötig? Und die Bibel spricht davon, dass wir uns in Feindschaft mit Gott befinden. Jesaja beschreibt den Zustand der Beziehung des Volkes Israel zu Gott im Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt. Das Volk ist geistlich gesprochen, also wenn wir Gott als das Licht kennen, abgewandt von Gott. Es will von Gott nichts wissen, es ist fern von Gott und handelt nicht nach seinen Worten. Es vertraut ihm nicht. Und das betrifft eben nicht nur das Volk Israel, sondern die gesamte Menschheit ist von diesem Problem betroffen, du und ich. Wir alle haben gesündigt, haben Gott nicht vertraut, haben ihn nicht geliebt in der Weise, wie wir ihn lieben sollten und verfehlen damit die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Wir können in dieser Gemeinschaft mit ihm, in dieser herrlichen, liebevollen, innigen Beziehung mit dem Schöpfer nicht sein, weil wir gesündigt haben. Wir befinden uns in Feindschaft mit Gott, wir vertrauen ihm nicht und es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote, seine Ordnungen, die er als Schöpfer gegeben hat, nicht halten. Und jetzt ist das Gesetz nicht wie eine Messlatte zu verstehen, die Gott uns hinhält und versucht oder beziehungsweise uns auffordert, wir sollen da drüber springen. Er weiß von Anbeginn der Zeit, dass wir das Gebot nicht halten können. Wir lesen das in Römer 3, Vers 20. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Verständnis des Wortes Gottes, des Gesetzes, das er uns gibt, sehen, dass es darum geht, uns die Augen zu öffnen. Es ist nicht eine Messlatte, es ist ein Spiegel. Es soll uns zeigen, wie wir vor Gott ausschauen, wie Gott uns sieht. Und wenn wir in den Spiegel schauen, wenn wir uns das Gesetz anschauen, wo Gott sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst Gott und deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann bitt und bete, dass Gott dich überführt durch den Heiligen Geist, dass du erkennst, dass du das nicht tust. Eine der großen Wirkungen des Heiligen Geistes, dass er uns überführt von unserer Sündhaftigkeit, dass er uns zeigt, ich liebe Gott nicht, ich liebe meinen Nächsten nicht. Das ist nicht selbstverständlich, dass du das siehst. Das muss der Geist in dir wirken, dass du das erkennst, dass du in Feindschaft mit Gott bist und dass du das Problem mit Gott selbst nicht lösen kannst, dass du Hilfe brauchst. Und wenn du das erkannt hast, wenn der Heilige Geist dir das aufgetan hat, dann ist die Botschaft, die wir da in Jesaja 9 lesen, eine wirklich frohe Botschaft. Dann kann das wirklich in dir zur Wirkung kommen, wovon wir da lesen. Weil es in Jesus eine Lösung für die Feindschaft, für unsere menschliche Feindschaft gegen Gott gibt. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und angesichts der Finsternis, in der wir leben, in der das Volk sich befindet, in der wir aber auch sind, ist dann der Vers, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, eine wirkliche, wunderbare, freudige Nachricht. Er kündigt das Kommen von einem Kind an, von einem ganz besonderen Kind. Es ist ein Sohn, ein männliches Kind, auf dessen Schulter die Herrschaft ruht. Es wird uns ein Herrscher angekündigt. Der ewige Gott, die vier Doppelnamen, von denen wir da lesen, machen deutlich, warum dieses Kind so mächtig ist. Er wird wunderbarer Ratgeber genannt, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und für die Menschen in der damaligen Zeit, die das im Hebräischen Grundtext gelesen hat, so wie es Jesaja aufgeschrieben hat, war zumindest in den ersten drei Doppelnamen, die wir da lesen, eindeutig, wir lesen da von Gott. Das Kind, der Herrscher, der da kommen soll, ist der wunderbare Ratgeber. Der ist der starke Gott. Der ist der Jahwe, der ewig Seiende. Das Kind ist ganz Mensch und ganz Gott. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Und er hat es tun müssen, um uns zum Friedefürsten zu werden, um uns Frieden zu bringen. Und der vierte Doppelnamen, Fürst des Friedens, ist von, glaube ich, besonderer Bedeutung. Wenn wir zurückgehen in die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel, da hat Jakob, der Stammvater oder ein Stammvater des Volkes Israel, seine 12 Söhne kurz vor seinem Tod an sein Bett gerufen und hat ihnen prophetische Botschaften gegeben. Gott hat ihm letztlich diese Botschaften gegeben, was mit den Stämmen passieren wird. Und dem Juda hat er damals schon in Ägypten prophezeit, es wird das Zepter nicht weichen von Juda, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Schon in Ägypten hat Gott angekündigt, durch den Jakob, dass der Schilo, der Friedensschaffende, der Ruhebringende kommen wird und dass das aus dem Stamm Judas sein wird, aus der Nachkommenschaft des Königs Davids, wie wir später dann hören. Und er wird Friedefürst genannt. Und 700 Jahre nach der Ankündigung von Jesaja hat Jesus, der Christus, in Jerusalem, wir haben da die Skyline von Jerusalem bildlich hinter uns, in der Stadt des Friedens, uns den ewigen Frieden gebracht. Die Engel, die den Hirten am Feld begegnet sind, haben zu Recht gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Es geht um einen Frieden zwischen uns Menschen und Gott. Es geht noch nicht um den Frieden auf der Erde. Den wird Gott bei seinem zweiten, oder wird Jesus bei seinem zweiten Kommen bringen. Aber in erster Linie geht es um unseren Frieden. Hast du Frieden mit Gott? Und hast du Erlösung für dein Problem, für deine Rebellion gegen Gott? Darum möchte ich dich ermutigen, so wie es Paulus in 2. Korinther sagt, lass dich versöhnen mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Das Reich des Friedens, das Jesus bei seinem Kommen aufgerichtet hat, ist gekennzeichnet, wie wir in dem Text lesen, von Recht und Gerechtigkeit. Und ich glaube, in einer Welt wie heute, wo wir von Unrecht umgeben sind, wo ja die Ungerechtigkeit, die wir in den Medien tagtäglich lesen, zum Himmel schreit, ist das ein echt wunderbarer Ausblick, dass Gott eine finale Gerechtigkeit schaffen wird. Er wird zur Rechenschaft ziehen. Und andererseits ist das ein furchtbarer Gedanke, oder? Weil wie kann ich vor dem Gericht bestehen? Wie kann ich Gerechtigkeit vor Gott erlangen? Und die Antwort findet man eben in dem Vers 21 im 5. Kapitel vom Brief von Paulus an die Korinther. Denn er hat den, Gott hat den Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu Gottes Gerechtigkeit würden. Jesus war ohne Sünde und ist mit unserer Sündenlast beladen worden. Er hat deine und meine Schuld für uns ans Kreuz getragen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Wirkung der Sünde ist der Tod, ist die Trennung von Gott. Und Jesus ist gestorben. Jesus ist in den Tod gegangen, aber weil er sündlos war, hat der Tod keine Macht gehabt über ihn. Er hat den Tod besiegt. Und wir können diesen stellvertretenden Tod Jesu für uns im Glauben in Anspruch nehmen. Glauben bedeutet, wir halten das für wahr. Wir nehmen das für uns persönlich in Anspruch, was Gott in seinem Wort sagt. Ich möchte da drei Verse mit euch lesen, wo wir das versuchen könnten. Johannes 3,36a. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Epheser 2,6. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und vielleicht der bekannteste Vers aus Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben hat. Glaubst du das? Glauben wir das? Ist Jesus dieser Friedefürst für dich? Hast du ihn im Glauben angenommen als deinen Herrn und Gott? Ja, dafür möchte ich echt bitten, dass du das tust, dass du dich versöhnen lässt mit Gott durch den Glauben an Jesus stellvertretendes Opfer. Und wenn du das nicht getan hast, dann wäre es nicht Liebe, nicht zu erwähnen, dass Johannes 3,36 auch einen Teil B hat, wo Gott uns ganz klar sagt, was passiert mit Menschen, die den Sohn, die Jesus im Glauben nicht annehmen. Der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes, den Jesus am Kreuz getragen hat, wird in Ewigkeit auf ihm bleiben. Wir alle werden vor dem Thron Gottes erscheinen müssen. Und bei seinem zweiten Kommen wird Jesus nicht als Kind kommen, als demütig Dienender, sondern als Richter. Und wir werden vor ihm stehen und unsere Taten, unsere Gedanken, unsere Worte werden aufgedeckt werden. Und der Richter wird sie erheben von seinem Stuhl. Und als Anwalt für all jene eintreten, die an ihn geglaubt haben. Und umso mehr möchte ich euch eindringlich bitten, lasst euch versöhnen mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Nur so kannst du in die ewige Gemeinschaft mit Gott eingehen. Nur wer Jesus vertraut, seinem Wort glaubt, der wird Teil des ewigen Friedensreiches werden. Und der kann auch heute und jetzt schon Wirkungen von diesem ewigen Friedensreich erleben. Er will uns verändern. Er will heute schon dein Friedefürst, dein starker Gott, dein ewig Vater sein. Und das ist der letzte Punkt, den ich heute anführen möchte. Da geht es mehr um Gedanken für Menschen, die Jesus schon als ihren Retter angenommen haben. Was ist der Wille Gottes für dich? Es ist deine Heiligung, es ist deine Veränderung, dass du Gott mehr und mehr erkennst und mehr wirst, wie Jesus verformt wirst in sein Ebenbild. Dass die Mehrung der Herrschaft und der Friede, der kein Ende haben wird, auch in dir jetzt schon Wirkung hat. Und ja, da stellt sich die Frage, ist Jesus mein wunderbarer Ratgeber? Suche ich überhaupt Rat um Rat bei irgendwem? Oder gehe ich mit einer Selbstsicherheit und Selbstgefälligkeit durchs Leben auch als Kind Gottes? Ich kenne mich sehr gut, dass das ganz gut passieren kann, dass ich nicht Rat suche beim wunderbaren Ratgeber. dass ich nicht eingestehe, dass mir an Weisheit mangelt. Wir lesen im Psalm 1, Vers 1, wohl dem, der nicht im Rat der Gottlosen sitzt. Womit füllst du deine Gedanken? Womit fülle ich meine Gedanken? Womit beschäftige ich mich? Lass ich mich beraten, erneuern vom Wort Gottes? Habe ich Gemeinschaft mit Menschen, die ihn lieben? In meinen Fragen des Lebens, wohin gehe ich? Suche ich meine Geschwister auf im Glauben? Vielleicht Brüder und Schwestern, die schon reifer sind, die Gott schon mehr kennen? Und frage um Rat bei ihnen? Ich bin so dankbar für meine älteren Geschwister in der Gemeinde, die in schwierigen Lebenslagen oder auch in großen Fragen, Entscheidungen in unserer Ehe da waren und die mir um Rat fragen durften. Keine Predigt würde ich abhalten, ohne dass sie nicht um Reflexion bitten würde und um Rat fragen würde, dass ich Weisheit kriege, weil ich sie selbst nicht habe. Und da entsteht so viel Gutes draus, wenn wir uns in Demut gemeinsam mit unseren Geschwistern zu unserem Herrn begeben und in Ehrfurcht vor ihm stehen und sagen, hilf Herr. Lassen wir unseren Herrn, unseren Friedefürst, Jesus immer mehr zu unserem wunderbaren Ratgeber werden. Ist Jesus dein starker Gott? Wie oft ist es zumindest bei mir in der Arbeit so, wenn da große Probleme reinkommen oder irgendwelche Herausforderungen, dass ich gleich einmal in die Bresche springe und die Dinge selber lösen möchte. Aus eigener Kraft und in die Knie gehe und darauf komme, ich kann es nicht. Ich glaube, wir dürfen und sollen lernen, dass wir von Gott, getrennt von Jesus, getrennt von Gott, gar nichts tun können, gar nichts. Wandeln wir in dieser demütigen Haltung mit unserem Herrn und vermögen wir dann alles, wie es da in Philipper 4, 13 steht, durch den, der uns kräftigt. Lassen wir uns kräftigen durch ihn, leben aus der Kraft des Herrn oder brauchen wir ihn eh nicht? Haben wir Gemeinschaft mit unserem ewigen Vater? Hat die Ewigkeit und die Perspektive auf die Ewigkeit, die Gott uns als durch Jesus gibt, dass wir ewiges Leben haben und mit dem Ewigen sein werden dürfen, hat das eine Wirkung für deinen Alltag? Es kann eine Wirkung haben. Wir können erkennen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wie es da in Römer 8, 18 steht, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Und ich bin wirklich gesegnet, ich habe noch nicht solche richtig massiven Leidensphasen erlebt, aber ich habe unter euch viele Beispiele, wo ich das erleben darf, dass Gott ja genau das schenkt, dass der Blick auf die Herrlichkeit beim Vater die eine oder andere Krankheitsdiagnose, den Schmerz, den man vielleicht hat, die Beziehungen und Herausforderungen, in denen man steht, verblassen lässt, weil wir so einen herrlichen, ewigen Vater haben, dem wir entgegengehen, dass das hier und jetzt verblasst oder zumindest das Leid erträglicher macht. Und zu guter Letzt ist Jesus dein Friedefürst. Ich glaube, wir dürfen, wie wir in der Serie durch den ersten Johannesbrief gelernt haben, aber ich kenne ja diese Angriffe vom Feind, der uns immer wieder einreden will, das war jetzt auch Sünde zu viel. Diese Gewissheit darüber, dass du Frieden mit Gott hast, die kann dir Gott schenken und die will dir Gott schenken. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, das muss man auch üben. Also Glauben ist ja nicht so etwas, was von selbst kommt, sondern das ist ähnlich wie Muskeltraining, muss man den Glaubensmuskel trainieren und die Angriffe des Feindes im Glauben immer wieder beantworten lernen durch das Wort Gottes, dass man hingeht und sagt, ich halte das Wort Gottes vor. Da steht's, Römer 8, 38. Ich bin gewiss, Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Engel, Fürsten, Gewalten mit trennen kann von der Liebe Gottes. Vielleicht lebst du in Stürmen des Lebens und darfst erleben, dass Jesus dein Friedefürst ist, weil er dir einen Frieden gibt, der den menschlichen Verstand übersteigt, wie wir in Philipperbrief lesen. Das kann Gott dir schenken. Und das habe ich in manchen von euch schon wirklich eindrucksvoll gesehen. Und du kannst nicht nur in Frieden mit Gott leben, sondern wir sind auch aufgerufen in Kolosser 3,13, weil Gott uns vergeben hat, einander zu vergeben. Und das können wir mehr oder weniger im Glauben tun. Und ich glaube, Jesus will uns auffordern und ermutigen, dass wir in Frieden miteinander leben, dass wir unsere Sünden bekennen und dem anderen Vergebung zusprechen, dort wo wir aneinander schuldig werden. Lassen wir den Frieden, den Jesus gebracht hat, unter uns regieren, wenn wir einander vergeben und in Vergebung leben. Ja. Also ich fasse noch einmal zusammen. Gott liebt die Menschen, Gott liebt dich und setzt dich mit ganzer Kraft ein. Er wird in Jesus Mensch, um uns den Frieden zu bringen, den ewigen Frieden mit dem Vater. Und die Feindschaft mit Gott, die hat er, Jesus, ein für alle Mal am Kreuz von Golgatha beendet. Er hat den Frieden gebracht, es ist vollbracht, der Tod ist besiegt. Und ich möchte uns ermutigen, ich möchte dich ermutigen, lass dich versöhnen durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn du das schon getan hast, dann möchte ich dich ermutigen, lass den Fürsten des Friedens immer mehr in deinem Leben regieren. Wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben und auch persönlich antworten auf das, was wir da gehört haben. Und ich lade euch ein, das miteinander zu tun. Amen.